Ja, einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Gottesdienst auch von mir. Salamat datang und Ahlan wa sahlan oder auch Baruchim Habaim. Das war jetzt Indonesisch, Arabisch und Hebräisch. Nicht, dass ich das alles spreche, aber herzlich willkommen kann man ja noch schaffen in diesen Sprachen. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Das ist nicht selbstverständlich. Normalerweise bin ich donnerstags abends nicht hier, sondern in Jerusalem. Da wohne ich zusammen mit einem kleinen Team vom Christustreff und meiner Frau Steffi und im Moment drei anderen Leuten. Die Miri ist gerade abgereist vor ein paar Tagen und ich bringe herzliche Grüße aus Jerusalem. Dort trifft sich heute Abend auch der Christustreff in etwas kleinerer Runde. Wir haben einen katholischen Priester und Mönch zu Besuch von der Gemeinschaft der Seligpreisung. Der wird uns etwas über das jüdische Purimfest erzählen, was ja nächste Woche gefeiert wird. Also viele Grüße aus Jerusalem. Für die, die es nicht wissen, wir haben dort vom Christustreff seit vielen Jahren ein kleines Haus in der Altstadt, was offen ist für Begegnungen, für Pilger, für Reisende, für Leute wie euch. Und wir versuchen dort mit Gemeinden zusammenzuarbeiten, enge Zusammenarbeit mit der deutschen Erlöserkirchengemeinde dort, der evangelischen Kirche, aber auch mit arabischen und messianisch-jüdischen Gemeinden. Und wenn ihr noch nicht da wart, herzlich willkommen. Aber das ist ja heute nicht unser Thema, sondern warum eigentlich die Bibel? Warum eigentlich die Bibel? Und da will ich mal einsteigen, und zwar im Jahr 385 nach Christus. Im Jahr 385 nach Christus packte in Rom der wohlhabende Sohn einer reichen Familie, der nach einem langen Studium der Philosophie, der Juristerei und der Theologie eine Karriere gemacht hatte bis zum persönlichen Berater des Papstes. Sein Name war Hieronymus. Hier sehen wir ein Bild. Wir wissen nicht genau, ob es wirklich trifft, weil das Bild ist von Albrecht Dürer, etwa 1000 Jahre später entstanden. Dieser Hieronymus hat es wirklich geschafft, ganz nach oben, ein reicher und gebildeter Mann. Trotzdem packt er im Jahr 385 seine Koffer und zieht um von der Weltstadt Rom nach Bethlehem, zieht dort in eine kleine, muffige Höhle, direkt nebenan von der Höhle, in der einst Jesus geboren wurde. Diese Höhle kann man heute noch besuchen. Und er lässt sich dort nieder mit einer kleinen Gemeinschaft von auch so 4 oder 5 Leuten und verbringt den Rest seines Lebens dort zu dem einzigen Zweck, um dort die Bibel zu übersetzen. Und zwar aus dem Griechischen und Hebräischen in das Lateinische, was damals im Römischen Reich, im Westen des Römischen Reiches, die Umgangssprache war. Und er hat sich wirklich Zeit genommen. Er hat extra Hebräisch gelernt, hat sich dort von den jüdischen Rabbinen das Alte Testament erklären lassen, damit es auch richtig und gut übersetzen kann. Und daraus entstanden ist die sogenannte Vulgata, die erste Übersetzung ins Lateinische, die für 1000 Jahre sozusagen die ganze westliche Welt geprägt hat, bis heute grundlegend ist für alle Bibelübersetzungen der katholischen Kirche. Und da fragt man sich natürlich, warum macht das jemand? Wenn er so hoch auf der Karriereleiter geklettert ist, wenn er so viel hätte machen können als theologischer Berater des Papstes in der Hauptstadt Rom, warum macht er das, dass er umzieht und in einer Höhle sein Leben fristet mit dem einzigen Zweck, die Bibel so zu übersetzen, dass sie wirklich von den Leuten gelesen werden kann? Was ist so besonders an diesem Buch? Was ist so wertvoll an diesem Buch? Wir machen einen Zeitsprung von etwa 1000 Jahren, kommen in das Jahr 1382. In diesem Jahr wurde der englische Pfarrer John Wycliffe von einer Synode der englischen Kirche verurteilt, wegen Ketzerei und aller seiner Ämter enthoben. Er hatte gelehrt, dass allein die Bibel Grundlage der christlichen Lehre und des Glaubens sein sollte, das, was Martin Luther später auch gelehrt hat, wofür er auch verurteilt worden ist. Aber Wycliffe ist also seiner Ämter enthoben worden und hat dann auch den Rest seines Lebens damit verbracht, die Bibel aus dem Lateinischen ins Englische zu bringen. Zu seiner Zeit die Sprache, die die Menschen verstehen konnten. Er war der erste Bibelübersetzer ins Englische und hat damit natürlich eine Grundlage gelegt, auch für das, was Martin Luther später ins Deutsche gemacht hat, nämlich die Bibel in die Sprache der Menschen zu bringen, so dass sie von allen Menschen gelesen werden kann. Das war gar nicht selbstverständlich. Und auch da fragt man sich, warum macht das jemand? John Wycliffe ist nicht nur aller seiner Ämter enthoben worden, sondern später, 50 Jahre später, noch von einem katholischen Konzil in Konstanz nachträglich zum Ketzer verurteilt worden. Man hat seine Knochen auf dem Friedhof ausgegraben und sie nachträglich noch auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Was ist so besonders an diesem Buch, dass Menschen dafür alles aufgeben? Warum eigentlich die Bibel? Wir machen wieder einen Zeitsprung ins Jahr 2007. Im Oktober 2007 wird im Gazastreifen der 30-jährige Palästinenser Rami Ayad entführt. Rami Ayad war Mitarbeiter der palästinensischen Bibelgesellschaft und Mitarbeiter in dem einzigen christlichen Buchladen, den es im ganzen Gazastreifen gibt. Er hat dort schon einige Jahre gearbeitet. Und es gab immer wieder Morddrohungen aus dem Umfeld, wo gesagt wurde, wenn ihr den Laden nicht zumacht, wenn ihr nicht aufhört, Bibeln zu verkaufen, dann wird was passieren. Es gab schon 2 Bombenanschläge. Und im Oktober 2007 wurde Rami Ayad dann entführt und wenige Tage später brutal ermordet aufgefunden. Er hinterließ eine Frau, eine Tochter und die Frau war schwanger mit seinem 2. Kind. Rami wusste, was auf ihn zukommt. Wie gesagt, er war öfters gewarnt worden. Er hat immer wieder gesagt, wir machen das hier, weil es wichtig ist. Und auch wenn es uns das Leben kostet. Das wissen wir, dass das kommt. Er hat das noch kurz einige Tage vor seinem Tod gesagt. Aber warum? Warum ist das so wichtig? Warum sind Leute bereit, ihr Leben zu investieren, ihr Leben einzusetzen und es schließlich auch zu verlieren, nur für dieses Buch? Was ist so wertvoll an diesem Buch? Und die andere Frage ist natürlich, warum hat dieses Buch bei uns im Westen eigentlich so an Wert verloren? Warum ist es so, dass in anderen Teilen der Welt sich die Menschen die Finger danach lecken, an dieses Buch heranzukommen, dass sie Jahre und Jahrzehnte ihres Lebens investieren, um es überhaupt in ihrer Sprache lesen zu können? Warum gibt es in anderen Teilen der Welt Menschen, die ihr Leben aufs Spiel bringen, aber bei uns hat Bibel immer so etwas Gestriges? So ein bisschen verstaubt die Bibel. Bist du auch so einer, der der Bibel glaubt? Oder wie es in der öffentlichen Diskussion, gerade im letzten Jahr hatten wir so einige interessante Artikel und Fernsehberichte über die christliche Bewegung in Deutschland und dann hieß es immer, die gehören auch zu denen, die die Bibel wörtlich nehmen. Und das klingt immer schon so ein bisschen so gefährlich oder ein bisschen dümmlich, ja? Also die Bibel. Wer bei uns im Westen das auf sich hält, der muss sich immer ein bisschen distanzieren von der Bibel. Ja? Und ich frage mich manchmal, wie soll man die Bibel denn sonst nehmen, wenn nicht wörtlich? Ja? Also auch wenn ich hier rumgehen würde, ich glaube, wenn ich eine Umfrage machen würde bei allen Pfarrern der Stadt Marburg, bei den Professoren, bei den Oberkirchenräten, würde sagen, nehmen Sie die Bibel eigentlich wörtlich? Dann würden die doch nicht sagen, nö, ich nehme die irgendwie nur unwörtlich oder so. Sondern sie würden sagen, natürlich nehmen wir die Bibel ernst, aber es kommt darauf an, wie man sie versteht. Und das ist natürlich richtig. Ja? Also das, was da steht, steht da nun mal. Die Frage ist, wie liest man es, wie versteht man es, wie legt man es aus? Darüber streiten sich die Leute. Aber ich kann doch nur das nehmen, was da steht. Und das kann ich ja nur so nehmen, wie es da steht. Also das ist so ein bisschen eine Floskel, die uns nicht weiterführt. Und so gibt es einige dieser Floskeln, wenn es um die Bibel geht, die auf den ersten Blick sehr knackig klingen, ja, aber auf den zweiten Blick gar nicht viel aussagen. Zum Beispiel die Aussage, die Bibel ist doch nicht vom Himmel gefallen. Ja. Klar, ne? Jetzt würde ich aber gerne mal wissen, wer von euch hat jemals gedacht, dass es so wäre, dass die Bibel vom Himmel gefallen wäre. Irgendwo hätte sie jemand gefunden und hätte gesagt, ach guck mal, eine Bibel, jetzt müssen wir sie mal verbreiten. Wir alle wissen doch, dass die Bibel aufgeschrieben wurde von verschiedenen Leuten. Wir lernen das im Rallye-Unterricht, wir lernen das im Konfi-Unterricht. Ja? Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und so weiter. Ja? Wer glaubt denn wirklich, dass die Bibel vom Himmel gefallen ist? Oder man soll ja niemand die Bibel über den Kopf hauen. Ja? Da frage ich mich auch mal, wer würde das denn tun? Wer von euch hat schon mal jemand die Bibel auf den Kopf gehauen? Also, das ist nicht so verbreitet, aber es wird immer davor gewarnt. Ja? Dann denke ich mir, es gibt so eine vornehme Zurückhaltung, die manchmal sozusagen so ein bisschen ist wie Don Quixote, der gegen die Windmühlen kämpft. Ja? Wir müssen aufpassen, dass wir in unserer Gesellschaft nicht zu viel Bibel haben. Und da gucke ich mich um und denke, ist es wirklich die Gefahr, vor der unsere Gesellschaft oder unsere Kirche steht? Also das sind ein bisschen Klischees. Die setzen sich auch fort bis in die christliche Gemeinde. Ja, ich glaube, dass wir manchmal auch unter Christen sozusagen die Bibel nicht mehr so ganz zentral nehmen. Es gibt inzwischen so viele andere wichtige Themen, ja, über die wir mit der wir in der Gemeinde zu tun haben, die richtige Musik im Gottesdienst, die moderne Gemeindeform, die Frage sozusagen, wie strukturieren wir eine Gemeinde, wie arbeiten wir in der Gesellschaft mit, das sind auch alles wichtige Fragen. Und die Bibel, das ist so ein bisschen wie das, wie Doro das am Anfang sagte, damit ist man halt schon groß geworden. Das macht man mehr so automatisch. Richtig spannend ist eigentlich das, was neu ist. Und deswegen die Frage, warum eigentlich die Bibel? Nochmal ganz zum Anfang zurückgefragt, was ist eigentlich so besonders? Und warum lesen wir eigentlich die Bibel? Warum können wir sie lesen? Warum sollten wir sie lesen? Ich möchte einsteigen mit einem Wort von Jesus. Das finden wir im Matthäus-Evangelium, Matthäus 13, Vers 52. Ein kleines, kurzes Gleichnis. Jesus hat immer gerne Bilder gebraucht, um etwas zu verdeutlichen. Und er schreibt, darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Das ist ein kurzes, aber schönes Bild für den Reichtum der Bibel und auch den Umgang mit der Bibel. Was sagt denn Jesus hier? Das erste, was er sagt, es gibt Schriftgelehrte und es gibt Jünger des Himmelreichs. Es gibt Schriftgelehrte und es gibt Jünger des Himmelreichs. Und das ist bei Jesus kein Gegensatz. Wir glauben das ja manchmal, ja? Sozusagen die Schriftgelehrten, macht so ein bisschen Klingeling, das sind immer die Bösen, das sind die Gegner von Jesus. Und dann gibt's die Jünger des Himmelreichs. Und man kann wahrscheinlich denken, wir entweder oder, ja? Wenn man Schriftgelehrt ist, dann ist man so ein bisschen verbohrt, so ein bisschen verkopft und so ein bisschen irgendwie unflexibel, ja? Und wenn man Jünger Jesu ist, dann ist das alles so ganz easy, so, ja? Dann lebt man so aus dem Bauch heraus und nicht so gesetzlich und nicht so an die Schrift gebunden. Aber Jesus sagt, ein Schriftgelehrter, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, damit, das heißt ja nicht, er hat sich geändert, er ist jetzt kein Schriftgelehrter mehr, sondern er ist mit seiner Gelehrsamkeit, mit seiner Schriftkenntnis, mit seiner Bibelbasiertheit, würden wir vielleicht heute sagen, ja, hineingekommen in das Reich Gottes und ein Jünger Jesu geworden. Und sagt, solche Leute brauchen wir. Solche Leute, die Schrift kennen, die in der Schrift sich gründen und die dann hineinkommen in das Reich Gottes. Dann sagt er das, der ist wie ein Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Jetzt muss man das mit dem Schatz ein bisschen weiter verstehen, als es vielleicht klingt. Das ist jetzt nicht so ein vergrabener Schatz wie irgendwie so ein Piratenschatz irgendwo, den man ausbuddelt, sondern der Schatz, das kann man auch sagen, das ist auch der Vorratsraum des Hauses. Also der Raum, wo sozusagen alles, was wertvoll ist und auch alles, was man für den täglichen Gebrauch so hat, ja, das ist alles in dieser Schatzkammer. Bei Palästen ist es natürlich hauptsächlich Gold und Silber und Geräte. Ja, bei einfachen Leuten ist es vielleicht Brot und Konservendosen. Ja, aber jetzt kommt der Hausvater und sagt, okay, hier in diesem Schatzraum haben wir alles, was wir brauchen zum Leben. Und daraus bedient man sich sozusagen für das Leben. Das ist ein ganz anderes Bild, was Jesus hier gebraucht. Und es ist ein positives Bild vom Umgang mit der Schrift. Schriftgelehrte sind nicht an sich böse. Ich habe gleich den nächsten Vers, jetzt hast du gerade umgeschaltet, aber der kommt jetzt in Matthäus 23, Vers 2 bis 3. Interessant, da sagt Jesus etwas sehr Positives über die Schriftgelehrten. Er sagt, auf dem Stuhl des Moses sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Und alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet. Das würden wir eigentlich anders erwarten von Jesus. Er würde sagen, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, Vorsicht, die sind böse, die sind immer gegen mich. Tut bloß nicht, was die sagen. Nein, Jesus sagt, die sitzen auf dem Stuhl des Moses und alles, was sie euch sagen, das tut und haltet. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln, denn sie sagen es zwar, aber sie tun es nicht. Was ist also das Problem damals mit manchen dieser Schriftgelehrten? Das ist nicht, dass sie schriftgelehrt sind, sondern dass sie nicht das leben, was sie wissen aus der Schrift. Dass sie die Schrift nicht in den Alltag umsetzen. Und das ist, glaube ich, das Problem beim Umgang mit der Bibel. Nicht, dass man nicht genügend Bibel kennt, nicht, dass man nicht genügend Bibel liest, sondern dass das Leben nicht geprägt ist von der Bibel. Und deswegen sagt Jesus, ein Schriftgelehrter, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, gleicht einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Das ist der nächste Vers auf der nächsten Seite. Ein Schriftgelehrter, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, gleicht einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Hier ist ein aktiver Umgang mit der Schrift im Blick. Ein Schöpfen aus der Schrift. Ein Hausvater, der tief in seine Schatzkiste greift und alles nutzt, was er darin finden kann. Das Alte und das Neue. Und vielleicht kann man da noch mal kurz überlegen, was ist denn das Alte und das Neue? Warum ist es denn so wichtig, dass wir in diese Schatzkiste hineingreifen? Das, was Jesus hier sagt, ist doch unser ganzes Leben auf dieser Welt, auch unsere Beziehung zu Gott, unsere Beziehung zu unseren Menschen, zu unseren Mitmenschen, unsere Zukunft, unsere Weltsicht, unsere Einstellungen zur Politik. All das speist sich letztlich aus einer großen Geschichte. Und das ist die große Geschichte, die wir in der Schrift finden. Das ist die alte Geschichte, die eigentlich anfängt mit der Erschaffung der Welt, die du am Anfang von der Bibel findest. Das ist die alte Geschichte, die weitergeht mit der Erwählung von Abraham. Die ganze Geschichte des Volkes Israel, die hineinreicht bis in die Zeit Jesu und dann nicht vorbei ist, sondern weitergeht bis heute. Das Kommen des Messias Jesus, die Veränderung der Welt durch den Messias und seine Jünger, die Ausbreitung einer Botschaft. Das ist die große Geschichte, in die wir einsortiert sind. Und wenn wir in die Schatzkiste greifen und Altes hervorholen und finden da die Geschichte von Abraham oder die Geschichte von David oder die Geschichte von Moses oder die Geschichte von Petrus und Paulus, dann nähern wir uns sozusagen aus dieser großen Geschichte, die Gott schreibt mit dieser Welt und von der wir ein Teil sind. Nur so können wir überhaupt verstehen, warum wir hier sind, was wir hier machen, warum wir heute Abend hier sitzen, warum wir darüber reden. Das ist das, was Jesus hier sagt. Das ist der Schatz, aus dem wir uns nähren. Und das ist die entscheidende Frage, warum liest du eigentlich die Bibel? Ist das sozusagen auch dein Motiv, die Bibel zu lesen? Ist das sozusagen der Grund, warum eigentlich du die Bibel liest? Oder gibt es da ganz andere Gründe? Ich will euch mitnehmen auf eine kleine Bestandsaufnahme, mal zu überlegen, was sind eigentlich Gründe, warum man die Bibel liest. Wahrscheinlich geht es den meisten von euch so wie mir auch. Als erstes lernt man die Bibel mal kennen, so als das Geschichtenbuch. Ja? Die Bibel als das Geschichtenbuch. Das ist so ein bisschen neben Grimms Märchen und vielleicht Herr der Ringe, ist es sozusagen die Geschichte, mit der wir als Kinder vielleicht, die wir erzählt bekommen. Manche von uns sind in der christlichen Familie groß geworden. Da hat man solche Geschichten schon gehört von König David und der Steinschleuder oder von anderen Geschichten, die sind ein bisschen brutal. Ja? Oder vielleicht im Kindergottesdienst oder so. Also sozusagen, und das hat man so gelesen, so ähnlich wie man Grimms Märchen gelesen hat oder andere Geschichten, ja, ich weiß nicht, was ihr so liest, irgendwie Niels Holgersson oder andere Geschichten, die irgendwie groß sind. Und dann stellt man das so nebeneinander und denkt, Aschenputtel und ihre Schwestern, ja, die wurde schlecht behandelt von ihren Schwestern, aber am Ende war sie doch Königin und Josef und seine Brüder, das ist so ein bisschen ähnlich, das kann man nebeneinander tun, ja, oder der Zauberer von Oz. Ja, der da so großen Lärm macht und große Dinge tut, ist vielleicht so ein bisschen so wie Mose, der mit seinem Zauberstab das Meer teilt. Ja? Oder die Schlacht bei Helms Klamm, das ist dann so wie Israel gegen die Philister irgendwie. Ja? Und Frodo der Hobbit, das ist dann so König David, der gegen Goliath kämpft. Und also irgendwie schwimmt das so ineinander, ja? Und man denkt, das sind doch alles schöne Geschichten. Manchmal sind sie auch lehrreich. Manchmal lernt man etwas über Gut und Böse. Manchmal lernt man, dass Gott seinen Leuten hilft. Manchmal merkt man auch, das geht schief, wenn du das falsch machst. So, ja. Aber ansonsten sind es erstmal nur lehrreiche Geschichten. Und manche von uns bleiben in dieser Welt. Das Problem dabei ist, dass diese Geschichten natürlich nie Teil unseres Lebens werden. Sie bleiben in so einer unrealen, diffusen Welt der Fantasie. Und sie prägen nicht wirklich unser Leben. Vielleicht prägen sie ein bisschen unser Denken über Gut und Böse, über den Lauf der Welt. Aber sie bleiben eigentlich eine ferne Welt. Bist du vielleicht in dieser Phase stecken geblieben, wo die Bibel eigentlich ein schönes Geschichtenbuch ist? Dann gibt's Leute, die nehmen die Bibel so als Poesiealbum. Ja? so wie so ein Sammelband von den schönsten Sprüchen der Weltliteratur. Ja? Wenn ich ein Trostwort brauche, dann schlage ich meine Bibel auf und dann finde ich da ein Wort, was mir Mut macht. Ja? Oder wenn ich irgendwie jemand eine Geburtstagskarte schreiben soll, dann gucke ich mal und dann finde ich einen schönen Bibelvers. Ich weiß nicht, ich habe das auch als Kind, ich bin eigentlich nicht christlich groß geworden, aber ab und zu war ich auf so christlichen Sommerfreizeiten und da hat man mal Bibelverse auswendig gelernt. Ja? Dann konnte man die aufsagen am Ende und das war dann irgendwie, kriegte man einen Bonbon dafür oder sowas. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Das war so, weil es, und das sind teilweise Verse, die ich bis heute behalten habe. Ja? Also so schlecht ist das gar nicht, solche Verse zu lernen. Ich bin dann manchmal nach Hause gekommen, habe mir meine Bibel genommen und habe gesagt, ich schreibe mir jetzt, habe ich mir ein Heft genommen und habe Bibelverse reingeschrieben. Habe meine Bibel durchgeblättert und habe gesagt, ach, der ist schön, den schreibe ich mir mal auf. Ne? Manche Bibeln helfen einem da, die drucken die guten Verse fett, dann kann man das also gut sammeln. Ja? Aber auch da ist es so, natürlich ist es auch schwierig, weil diese Verse sind dann oft total aus dem Zusammenhang gerissen. Wir wissen gar nicht, warum das da gesagt wird, wem das gesagt wird, wie das alles zusammenhängt. Und manchmal zitiert man sie und sagt eigentlich das Gegenteil von dem, was sie eigentlich sagen wollen. Und sie nehmen uns natürlich nicht mit wirklich in das Denken der Bibel. Sie tränken nicht unser Leben, sondern sie sind ein bisschen so wie das Sahnehäubchen, die Verzierung auf dem Kuchen. Also insofern ist auch das nicht wirklich sozusagen in die Tiefe geschaut. Das Dritte, was mir eingefallen ist, die Bibel. Manche Leute nehmen die Bibel so ein bisschen als Normenkatalog. Ja? Also biblisch gleich richtig. Ja? Also sozusagen die Bibel ist so ein bisschen, um abzuklopfen, ob irgendwas noch auf der richtigen Spur ist oder nicht. Das ist so ein bisschen wie die EU-Normen. Ja, jeder kennt dieses Beispiel mit der Bananennorm, ja, wo festgelegt ist, wie krumm die Banane sein muss oder sowas. Deswegen habe ich mal nach einem anderen gesucht. Aber es ist zum Beispiel auch festgeschrieben in einer EU-Norm Nummer 2396 aus dem Jahr 2001, dass bei Lauch und Porree der Güteklasse 1 mindestens ein Drittel der Gesamtlänge oder die Hälfte des umhüllten Teils von weißer bis grünlich-weißer Färbung sein muss. Außer es handelt sich um Frühporree oder Frühlauch. Dann muss der weiße oder grünlich-weiße Teil mindestens ein Viertel der Gesamtlänge oder ein Drittel des umhüllten Teils ausmachen. Ja? Das ist so eine Norm, die uns wirklich hilft. Die meisten von euch werden diese Norm nicht lesen und sie wird auch nicht euer Leben prägen, sondern man benutzt sie dann, wenn man jemanden an den Karren fahren will, weil dein Lauch ist grüner als mein Lauch. Ja? Und dann kann ich dich verklagen und dann guckt man ins Gesetzbuch und da sieht man, siehste, hast du doch was falsch gemacht. Und manche Leute gehen so mit der Bibel um. Ja? Das ist sozusagen nur das Buch, das normalerweise braucht man das nicht. Das ist, liegt im Schrank und da stehen aber die Regeln drin. Und wenn man denkt, jemand anders hat die Regeln gebrochen, dann guckt man rein und sagt, siehst du mal, das ist aber falsch, was du machst. Oder man überlegt sich, ja, und sagt, wie müssen wir das jetzt richtig machen, dann gucken wir mal hier rein. Und dann ist das sozusagen immer so das Raster, was man anlegt und dann wird gesagt, das ist richtig oder falsch. Die Bibel als Normenbuch. Und da kann man dann so seine Systeme aufbauen. Man braucht am Ende gar nicht mehr die Bibel, weil man letztlich das Normensystem sich selber zusammensammelt. Das nächste ist die Bibel als Geschichtenbuch. Hatten wir schon. Teil B. Irgendwann sind wir ja älter und dann sind wir ja nicht mehr Kinder und hören auch nicht mehr Geschichten. Aber wir erzählen Geschichten, ja? Weil wir sind ja jetzt älter geworden, wir leiten jetzt einen Jugendkreis oder eine Gemeindeveranstaltung oder wir studieren jetzt Theologie oder sind am Bibelseminar oder so. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch lernen, wie ich anderen die Bibelgeschichten erzählen kann. Und das ist eigentlich ganz toll. Ja? Wenn ich irgendwo bin, geht es darum, dass ich eine Bibelgeschichte gut erzählen kann. Und da ist die Bibel eigentlich nur so, dass die Materialsammlung, die mir noch so hilft, meine Unterrichtsstunden oder meine Predigten oder meine Bibelstunden aufregend zu gestalten, wenn mir immer das richtige Bibelbeispiel einfällt. Ja? Also da setzt man einfach nur das fort, was man als Kind selber gelernt hat, die Bibel als Geschichtenbuch, nur dass man es jetzt den anderen so weitergibt. Eine letzte, oder ist es die vorletzte? Nein, es ist die vorletzte. Die Bibel als Gebrauchsanleitung. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, wenn man sich ein neues Gerät kauft. Dann gibt es immer die Gebrauchsanleitung dabei. Ja? Und man muss die, um das Gerät anschmeißen zu können, muss man die einmal kurz lesen. Man sagen, wo ist der Startknopf, wie geht das genau? Ja? Und die sind ja meistens so grauenvoll geschrieben, dass man sie kaum versteht. Aber man braucht sie ganz am Anfang, um sozusagen den Computer in Betrieb zu nehmen. Dann legt man sie getrost weg und man guckt nie wieder rein. Ja? Und manche von uns gehen so mit der Bibel um, dass man sie liest und sozusagen vielleicht im Konfi-Unterricht, vielleicht als Jugendlicher, vielleicht schon als Kind, und man versucht sozusagen zu lernen, was steht da drin, wie funktioniert das Leben, was steht da drin über Gott, was steht da drin über Jesus, und irgendwann hat man das dann auch drin, ja. So, ich weiß nicht, wann so das Alter ist, irgendwo, ja, bei manchen ist es mit 17, bei manchen mit 19 oder bei manchen mit 45, ja. Aber irgendwann denkt man so, jetzt weiß ich es eigentlich, jetzt kann ich auch die Bibel weglegen, weil jetzt geht es eigentlich nur noch darum, das anzuwenden, ja. Und der Rest ist sozusagen Praxis. Jetzt machen wir ein bisschen Gemeinde, machen wir ein bisschen Gottesdienst, machen wir ein bisschen Veranstaltungen. Und wir haben ja sozusagen die Gebrauchsanweisung gelesen. Ja? Und dann ist die Bibel sozusagen nur der Anlaufweg, den man am Anfang braucht, bis man auf einem gewissen Reifegrad da ist, und dann kann man auch ohne. Und das Letzte, die Bibel als Problembuch. Die Bibel als Problembuch, da spreche ich jetzt mal zu meinen Kollegen, zu mir und meinen Kollegen, also Theologen und Pfarrer und sowas. Wir lieben es, aus der Bibel ein Problem zu machen. Wenn immer wir einen Text aufschlagen, dann lesen wir den und sagen, das ist ein sehr schwieriger Text. Der ist sehr problematisch. Und die Herausforderung ist dann immer so ein bisschen wie bei Sudoku, ja, die Lösung zu finden. Ja. Und dann hangelt man sich so durch und sagt, ich kann es aber vielleicht doch erklären, wenn man das noch ein bisschen dazu nimmt und hier noch den Hintergrund beleuchtet. Und am Ende der Bibelarbeit oder des Bibellesens oder so, auch des morgendlichen Bibellesens, kommt sozusagen, jetzt habe ich die Lösung. So ist das gemeint. Und dann lege ich es weg und denke, schön, habe ich wieder ein Problem gelöst. Jetzt müsste aber eigentlich das Denken erst anfangen. Ja? Wenn ich verstanden habe, was da steht, muss ich überlegen, was mache ich denn jetzt damit? Wie wird das denn jetzt in mein Leben hineinkommen? Aber da bleibt man dann manchmal stehen, sozusagen, wenn das Problem gelöst ist, dann ist man eigentlich zufrieden. Jetzt wieder zurück zu dem Wort von Jesus. Hoffentlich, wenn ich es denn finde. Irgendwo hier habe ich es. Das Wort von Jesus. Ein Schriftgelehrter, der ein Jünger im Himmelreich geworden ist, gleicht einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Und da sehen wir, die Bibel ist da sehr, sehr viel mehr. Das ist sozusagen der Vorratsschrank, aus dem man sich täglich bedient. Da, wo alle Schätze lagern, das, was wirklich wichtig ist. Und ich gehe da immer wieder hin und nehme Sachen raus, ja, und zwar sowohl alte, die ich schon längst kenne, als auch manchmal neue. Also so alte Dinge wie zum Beispiel, wie ist das mit dem Kreuz von Jesus? Da hast du vielleicht schon als Kind was drüber gehört, da hast du gedacht, das habe ich jetzt geschnackelt, das können wir abhaken, ja. Aber dann gehst du hin und sagst, das möchte ich mir nochmal anschauen. Ich lese jetzt nochmal die ganzen Texte durch, die von der Kreuzigung Jesu handeln. Schau nochmal, was da genau eigentlich passiert. Was sagt Jesus darüber? Was sagen die Leute? Dann nehme ich mir Paulus und guck, wo schreibt der denn was über das Kreuz von Jesus? Und was schreibt er? Und was bedeutet es für ihn? Was bedeutet das für die ersten Christen, dass Jesus dort am Kreuz gestorben ist? Und wo finde ich vielleicht schon Erklärungen dafür, auch im Alten Testament, in der alten Geschichte, in der langen Geschichte Gottes? Ja? Also da kann ich sozusagen in die Kiste greifen und etwas Altes mal wirklich wieder wertvoll hervorholen, was ich vielleicht schon lange nicht mehr drüber nachgedacht habe. Andere Dinge, die mir vielleicht längst vertraut vorkommen, die nehme ich nochmal raus und schaue mir die nochmal sehr ausführlich an. Und ich werde merken, nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, sagen die mir plötzlich was ganz anderes. Und ich entdecke Seiten, die ich noch gar nicht kannte. Mir geht das jetzt so, seitdem ich in Israel wohne, im Land der Bibel, dass ich merke, wie klein mein Bild von der Bibel doch war. Ja? Hier ist so eine Bibel sowas, was man in die Tasche stecken kann, das kannst du mitnehmen, das hast du sozusagen bei dir. Dort lebst du quasi in der Bibel. Ja? Da bist du der Kleine und die Bibel ist das Große. Und du merkst plötzlich, wie dein ganzes Leben durchtränkt ist von biblischen Orten, von biblischen Gedanken und so weiter. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was Jesus sagen will. So sollten wir geprägt sein. Wir sollten unser ganzes Leben von der Bibel prägen lassen. Nicht, dass wir sozusagen unsere Ideen in die Bibel hineinlesen, dass wir gucken, wo kann ich ein schönes Wort finden, dass das unterstützt, was ich sage oder denke, sondern wie kann mein Leben geprägt sein von der Bibel. Und ich glaube, dass wir da wieder anfangen sollten, viel tiefer in der Bibel zu graben, auch Neues zu entdecken, zu sagen, ich lese mal ein Buch durch, was ich noch nie vorher gelesen habe. Ich hatte jetzt das Privileg, Rolands Bibelübersetzung, also die deutsche, das Buch, Korrektur zu lesen und einfach nochmal das ganze Neue Testament Satz für Satz durchzuschauen. Und da waren manche Stellen, die habe ich schon mehrmals gelesen, aber als ich sie jetzt wieder gelesen habe, habe ich gedacht, wow, da steckt ja was total Neues drin. Also auch das sehr, sehr spannend. Und ich glaube, dass wir, um wirklich das schätzen zu können, wieder neu aufbrechen müssen, um eine Bewegung zu werden, die wirklich aus der Bibel sich speist, die wirklich aus der Bibel sich nährt, die in den Schatz tief hineingreift und dort daraus sich nährt, daraus sich prägen lässt. Nicht nur Bibel liest da, wo man sie braucht, sondern wirklich auch unser Weltbild, unser Denken, unsere Fragen, unsere Themen von der Bibel bestimmen zu lassen. In Hauskreisen sich wieder mal ein ganzes Buch aus der Bibel vorzunehmen und zu sagen, wir graben jetzt mal da drin und versuchen mal so ein ganzes Buch zu verstehen, zu gucken, wo das hinführt. Ich will abschließen mit einem kurzen Bild. Ich habe in letzter Zeit sehr viel gehört und mich beschäftigt mit diesen ganzen Ideen, die aus der Emergent Church Bewegung kommen. Das ist so eine Bewegung, die in Jugendkirchen und überhaupt sich ausbreitet über die Frage, was ist eigentlich Kirche heute, was machen wir als Christen, wo geht der Weg hin, wie sollte Kirche aussehen. Und ich habe einen interessanten Vortrag gehört von Brian McLaren. Er hat darüber geredet, wie er eines Tages ein Seminar gab in der Kirche und hat mit den Leuten gearbeitet und hat gesagt, wir machen jetzt mal Folgendes, wir hängen mal an die linke Wand ein Plakat und darauf schreibt ihr mal die 10 wichtigsten Themen, die eure Gemeinde im Moment beschäftigen. Oder Gemeinden, in denen ihr seid. Was sind so 10 wichtige Themen? Da haben die Leute alle möglichen Streitfragen aufgeschrieben. Dürfen Frauen auf die Kanzel? Wie ist das mit dem Heiligen Geist und den Geistesgaben? Wie ist das mit der modernen Musik? Und andere Themen, die in der Kirche so dran waren. Und dann hat er gesagt, an die andere Wand hängen wir jetzt mal ein anderes Plakat. Und da schreiben wir jetzt mal die 10 wichtigsten Themen drauf, die die Welt im Moment bewegen. Schaut mal in die Zeitung, schaut mal ins Fernsehen. Ja, was sind da die 10 wichtigsten Themen? Und dann waren so Themen wie Armut, Klimawandel, Gerechtigkeit und andere wichtige Themen, die sozusagen die Welt bewegen. Und dann hat er gesagt, vergleicht das mal. Ja? Was davon prägt euer Denken mehr und eure Gemeinde mehr? Und ich fand das sehr beeindruckend. Ich glaube, darüber müssen wir nachdenken. Aber ich hätte dem gerne hinzugefügt oder möchte dem gerne hinzufügen, lass uns noch ein drittes Plakat an die Wand hängen und lass uns mal fragen, was sind eigentlich die 10 wichtigsten Themen in der Bibel? Welche Themen fallen euch da ein? Und es sind manchmal Themen, die weder in unseren Gemeinden noch in den Nachrichten eine große Rolle spielen. Die Frage, was heißt es zum Beispiel, wir lesen hier ein Jünger im Himmelreich. Was heißt es, ein Jünger von Jesus zu sein? Was heißt es, im Alltag mit Jesus zu leben? Was ist die große Geschichte Gottes? Welche Rolle spielt das Volk Israel damals und heute? Wo geht die Geschichte hin? Wie kann ein Mensch gerettet werden? Was bedeutet Gerechtigkeit? Das sind Themen, die aus der Bibel kommen. Und das sind Themen, glaube ich, die auch in unsere Gemeinden prägend hineinwirken sollen. Und von der Bibel her müssen wir die anderen beiden Plakate beurteilen, daraus leben und daraus das Beste machen. Ich habe schon wieder viel zu lange geredet, aber jetzt werden wir uns gleich Zeit nehmen zum Gebet, uns für Gott zu öffnen. Und ich lade euch ein, dass ihr dieses Gebet nutzt, um euer Herz für Gott zu öffnen und um euch zu fragen, wo stehe ich eigentlich im Blick auf dieses Buch, auf diese Bibel, welche Rolle spielt sie bei mir? Und dann streckt euch aus nach Gott und betet darum, dass die Bibel wieder neu Raum gewinnt in eurem Leben. Nicht nur als Begleitbuch, nicht nur als Geschichtenbuch, sondern wirklich als ein Buch, das euer Denken prägt, das euer Reden prägt, das euer Weltbild prägt, das euer Engagement in der Welt prägt. Die Bibel als ein Buch, das uns in Bewegung setzt. Lasst uns eine Bibelbewegung werden, im besten Sinne des Wortes. Und möge Gott schenken, dass wir solche Schriftgelehrte werden, die Jünger sind im Himmelreich und die aus dem Schatz Altes und Neues hervorholen. Amen.